man sagt ja immer so, es gibt so Katzen- und Hundetypen und so, gibt vielleicht auch Fischtypen. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Siegfried und Roy waren ja nun Tigertypen, so.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr den Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk. Moin Heinz.
Servus, grüezi und hallo.
Und erstmal Prost.
Ja.
Wir sitzen hier in der Rockbar deines Freundes Sascha Nürnberg. Der
Rockbar Number One. So viel Zeit muss sein.
Okay, in der Rockbar Number One sitzen wir direkt neben dem goldenen Handschuh. Sascha Nürnberg gehört zur Nürnberg-Familie, denen der goldene Handschuh auch gehört. Und du bist dieser Familie irgendwie sehr verbunden. Wie kam es zu dieser Verbindung?
Naja, wir haben uns kennengelernt, Sascha und ich, als Sascha selber noch im operativen Geschäft tätig war. 2009 und da sind wir, wie man so sagt, rasch ins Gespräch gekommen und Sascha sagte mir damals, es würden so wahnsinnig viele lustige Anekdoten und Geschichten im Golden Handschuh passieren und waren passiert und passierten immer noch und wie es denn sei, daraus eine Geschichte zu machen. Ne? Er kannte mich irgendwie als den Autor von Fleisch ist mein Gemüse. Und dann habe ich den Vorschlag dankend angenommen, aber habe keinen richtigen Hebel gesehen aus einer Sammlung von lustigen Geschichten aus einer 24-Stunden-Kneipe jetzt einen Roman zu zimmern. Bis ich dann aber ungefähr, weiß ich nicht, 2 Jahre später oder so, hat es einen Klick gemacht und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, die Geschichte des goldenen Handschuhs anhand der Geschichte von Fritz Honka aufzuschreiben, beziehungsweise, oder umgekehrt, wie man will. Und so war ich dann auch irgendwie über die Jahre hinweg relativ oft zu Gast. Das war auch damals sehr, sehr lustig, weil Sascha immer von Freitag mit seinem Kollegen Jürgen Scheidweiler da die Abendschicht machte und da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr lustige Abende verbracht. Und irgendwie, als das Buch dann sich zu so einem Erfolg entwickelte und auch damit einhergehend die verschiedenen anderen Sachen, die daraus entstanden sind, sprich der Film und das Theaterstück, war die Verbindung aber ohnehin bis dahin schon so, dass man sagen konnte, das ist jetzt keine Bekanntschaft mehr, sondern das ist eine Freundschaft und das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich immer noch ist immer enger geworden. Und auch zu der ganzen Familie in Nürnberg, auch zu Jörn, seinem Bruder und auch Marco, dem Neffen und so, habe ich auch einfach ein sehr warmes, freundschaftliches Gefühl. Mhm. So kann man es vielleicht formulieren.
Ja, du bist Keule, ne?
Wir sind alle Keule. Das ist so, ja, wir sind alle Keule. Ja, jeder ist Keule.
Ach so, okay. Aber ich bin nicht Keule, ne?
Nee, du bist ja eine Frau, du bist ja keine Keule.
Was wäre ich denn dann? Eine Keule?
Ja, das weiß ich nicht. Das wäre eine Frage, die Sascha vielleicht beantworten könnte. Aber ich weiß,
ja, der ist ja nun da im Hintergrund. Sascha, was wäre ich? Eine Keulin?
Och, das kann ich gendergerecht jetzt nicht beantworten.
Ich oder nehmen. Ja, nimm Lütten, du hast noch ein bisschen Zeit und dann will ich die Antwort aber am Ende haben. Hast du selber, also du warst dann ja so eine Art Stammgast, auch im goldenen Handschuh, ja?
Ja, wenn muss man sagst. So sagen. Ich habe mich ganz normal eingeordnet in die Phalanx der Gästeschaft.
Und hast du da selber auch irgendwie solche Charaktere, die Sascha dir auch beschrieben hat oder Jörn dann auch wahrscheinlich, hast du die selber da auch kennengelernt?
Ja, sagen wir mal so, irgendwie, also so richtig viel Gespräche mit den Gästen hat es jetzt nicht gegeben. Es ist so, dass ich, als ich sozusagen meine Biografie auserzählt hatte, mich irgendwie fiktionalen Inhalten zuwenden musste und die Figuren sind zum großen Teil, die sind alle erfunden. Es gibt ein paar Vorlagen. Zum Beispiel der Typ, der mit dem legendären Satz Fotze fressen wie Kartoffelsalat. Das hatte mir Sascha erzählt kurz vor Toreschluss, als das Buch schon in die Herstellung gehen sollte. Das musste ich unbedingt noch aufnehmen. Und so ein paar Sachen beruhen auf wahren Gegebenheiten. Aber zum Beispiel die Geschichte der Gerda Voss, die da am Anfang auftaucht, als Nachkriegstrümmerfrau gewissermaßen, die im goldenen Handschuh landet und deren Spur sich irgendwann verliert. Und auch das ist ausgedacht und die Und die anderen, die Opfer von Honka, die sind natürlich nicht ausgedacht, weil die, das ist ja, das hab ich aus den Gerichtsakten entnommen, wie ungefähr die Tathergänge waren und so, wobei das immer nur eine halbe Seite war. Also das heißt, ich musste mir vorstellen, wie der Rest so ungefähr ausgesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, ein Tatsachenroman beruhend auf wahren Begebenheiten.
Mhm. Und die Akten hast du alle gewälzt, ja, im Archiv?
Ja, oder? So viel war da auch nicht zu wälzen. Es waren zwar, klingt das zwar viel, es waren 18 Stück, aber mit sehr viel Wiederholung und irgendwann wusste man ungefähr, wo der Hase läuft und das hat also auch nicht länger als 2 Wochen gedauert.
Und wie bist du überhaupt auf Honka gekommen? Klar, die Geschichte ist irgendwie präsent, aber es gibt ja durchaus auch noch andere Geschichten, die man so im Kopf hat, jetzt Hamburger Kriminalitätsfälle.
Ja, aber die Geschichte von Honka ist insofern... hat auch mit mir zu tun, weil das damals, als das irgendwie 1975 rausgekommen ist, da war ich 13 und das hat auch in Harburg für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Und das war halt irgendwie so eine Figur, die mich irgendwie immer begleitet hat. Es gab dann auch irgendwie so Punkbands, die Honka-Songs gemacht haben und irgendwie Honka war das, hatte ja irgendwie so bei einigen Serienmördern ist es ja so, dass sie so auf schwer zu erklärende Art und Weise Legendenstatus erlangen. Und deswegen war das immer so eine präsente Figur. Und das war irgendwie nach 2 Jahren im Handschuh hocken, war das so total naheliegend. Und das ist eine Idee, auf die, also man ist ja oft als Schriftsteller eigentlich immer auf der Suche nach guten Plots und nach irgendwie, was man so machen könnte. Und das habe ich als großen Glücksfall begriffen, dass ich da darauf gekommen bin.
Mhm. Sascha erzählte mir, also Sascha Nürnberg ist ja auch einer unserer Kiezmenschen schon gewesen und er erzählte mir, dass er mit am Set war und da wurde viel gelacht und so, natürlich ein Riesenaufmarsch, viele Leute und so. Und als er dann endlich den Film während der Premiere gesehen hat, war es ihm richtig ein bisschen übel, weil er den Film riechen und schmecken konnte und er war richtig schockiert. Wie war das bei dir?
Also so, das kann ich jetzt nicht so bestätigen bei mir. Ich habe auch während des Schreibens, wurde ich gefragt, ob ich denn irgendwie überhaupt, wenn ich über sowas schreibe, ob ich nicht also quasi halbstündlich zusammenbreche oder so. Also ich habe das mit so einem gewissen, wie einmal das professionellen Abstand gesehen und auch die Szenen im Film, die zwar sehr explizit sind, aber irgendwie, dass mich das jetzt so richtig fertig gemacht hat. Ich habe den Film auch nur, ich habe einmal Vordings gesehen, die hatte mir fertig freundlicherweise gezeigt und dann die Premiere und dann sonst habe ich den auch nicht nochmal geguckt.
Und diese Figur Fritz Honka, weil das ist ja schon ein ganz, ganz spezieller Charakter auch, ne? Irgendwie, ja, das ist jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber es ist ja schon auch eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Dieser Mensch ist ja, dem ist ja, ich will das auf keinen Fall rechtfertigen, was er getan hat, dem ist ja auch nichts Gutes im Leben passiert, ne?
Nee, also das ist ja ganz furchtbar. Nee, ganz im Gegenteil. Es gibt einen schönen Satz von Peggy Panas, der damaligen Gerichtsreporterin, die da sagte irgendwie, Fritz Honka, das ärmste Würstchen auf Gottes weitem Erdenrund, hat er auch noch das Pech, zum Mörder zu werden, ne? Und das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Also Fritz Honka ist im Leben nahezu ausschließlich Schlechtes passiert und sehr, sehr wenig Gutes. Und deswegen hat die Tonalität des Buches, die so gar nicht beabsichtigt war, nämlich kein Mitleid, aber Mitgefühl für den Typen und wie das alles so schrecklich geendet ist, das hat sich während des Schreibens ergeben. Man ist irgendwie ich bin immer auf der Suche nach Wahrhaftigkeit in dem, was ich schreibe, so. Und das schien mir dann am Ende der angemessene Ton zu sein, der sich aber sowieso von allein eingestellt hat. Und man muss irgendwie in dem Fall mit anderen, muss man, also ich würde mal sagen, mit Mugi Pinsner muss man nicht so kein Mitleid haben, aber mit Fiete Honka schon ein bisschen.
Ist das bei dir auch so, dass das dein Gefühl war beim Schreiben auch?
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja,
also das hast du damit transportiert. Mal weg vom goldenen Handschuh. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kiezbesuch?
Nee, tatsächlich nicht, weil der wahrscheinlich sehr, sehr spät erst war. Ich bin ja, ich bin mit 26 aus Harburg weggegangen. Aber anstatt, dass ich mit meinem Freund Nils mal irgendwie mit 22 oder 21, wie man das so macht, mal auf den Kiez gefahren wäre, sind wir immer zum Griechen gegangen. Aus Angst und Minderwertigkeitskomplexen und weil man dachte, man hat hier nichts verloren und kriegt aufs Maul und musste wie ein geprügelter Hund wieder mit dem Nachtbus nach Hause fahren. Das haben wir vermieden und deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Aber ich vermute mal in den 30ern irgendwann.
Aus Minderwertigkeitskomplexen.
Also
in den 30er Jahren, ja, nee, so alt
bin ich wohl noch älter, nicht wahr?
Ja, klar, aber so alt nicht. Aus Minderwertigkeitskomplexen, wenn man so deine Bücher liest und so, dann kriegt man da schon eine Ahnung von, aber wenn man dich jetzt so sieht, kann man sich das schlecht vorstellen, muss ich sagen.
Ja, gut vorgetäuscht.
Ja, hast du hier, gute
Fassade.
Naja,
man muss ja im Leben auch noch, es muss ja noch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten geben, nicht wahr? Und wenn ich jetzt auf dem Stand eines Anfang 20 Pickeltypen stehen geblieben wäre, das wäre ja auch ein bisschen sehr tragisch.
Ja, wohl schon. Erinnerst du dich denn an deinen ersten Besuch im Goldenen Handschuh? Wer dich da hingelockt hat oder bist du da alleine reingestolpert?
Nee, das kann ich auch irgendwie, ich würde jetzt gerne Geschichte erzählen, wie es war, aber kann ich nicht. Habe ich keine, also ich kann mich nur an die, sozusagen die Initialzündung war, in dem Jahr, besagten Jahr 2009, als ich Sascha zu mir an den Tisch setzte. Damit begann für mich die Goldene Handschuhgeschichte. Ich war vorher vielleicht irgendwie, man war ja mal als irgendwie auch schon mal irgendwie vielleicht 2000, weiß ich nicht, 1 oder so war ich vielleicht auch schon mal da, das weiß ich, aber das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Kann ich mich genauso wie ich dran erinnern, wie in Besuche im Elbschlosskeller oder so, aber ich hab das eh nicht so, bin eh nie so ein Ausgehtyp gewesen.
Und heute?
Nee, wird immer weniger. Also ich gar nicht mehr. Komplett abgeseilt vom sozialen Leben so. Durch Corona bedingt sowieso und aber auch vorher schon tendenziell Nachtleben irgendwie eine Anstrengung. Ich komme da nicht mehr richtig hin. Also so mit knapp 60 und so. Verliert man so das irgendwie, habe ich das Gefühl, das Partygehen. Ne? Also auch wenn ich versuche, über Saufen so da reinzubringen, irgendwie, dann merke ich, dass ich bin immer der Erste, der abhaut. Dann werde ich irgendwie müde und auch tendenziell ein bisschen traurig. So. Also ich bin so jemand, der vom Alkohol gerne mal eher nicht fröhlich wird, sondern das Gegenteil. Und dann muss ich abdampfen. Und das letzte Mal, wo ich wirklich so Nightlife beginnt ja in Wahrheit erst ab 2 Uhr und so. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so lange ist es ja.
Ja. Was heißt traurig?
Traurig heißt traurig.
Ja, was macht dich dann traurig? Einfach
alles,
so?
Alles Mögliche, mein irgendwie irgendwas, mein Innenleben. Das ist schwer zu sagen. Es gibt auch alle möglichen Aggregatzustände, in die man geraten kann, wenn man trinkt. Man kann, das, der Idealzustand ist natürlich, man wird ausgelassen, fröhlich, leicht enthemmt und so. Das andere, es gibt Leute, die haben das Pech, dass sie aggressiv werden, Männer, die dann irgendwie Frauen schlagen und sowas. Und andere, du siehst wirklich von den Leuten, die, sagen wir mal, morgens um 7 Uhr, am Sonntagmorgen um 7 Uhr im Handschuh sitzen, das ist bestimmt, da sind sehr viele traurige Leute dabei, die dann so schlafen da so und irgendwie und von ihrem schiefgelaufenen Leben berichten und so. Das ist doch ein bekannter Umstand, dass der Alkohol sozusagen die jeweilige Stimmung, die man eh hat, gerade befördert.
Was machst du dann? Bist du eher gerne für dich alleine oder bist du dann irgendwie essen oder mit Freunden unterwegs oder sowas?
Ich bin tatsächlich, also ich habe natürlich irgendwie auch ein auch durchaus reges Sozialleben, aber ich bin sehr, sehr gerne alleine. Also das ist, dem ist auch der Umstand geschuldet, dass ich ja keine Familie habe und so. Und ich bin, also ich, es ist nicht nur, dass ich gerne alleine bin, sondern ich benötige das auch. Ich bin ja so relativ arbeitsam, würde ich mal sagen, und mache sehr viele Sachen und dafür benötigt das auch allein sein. Das geht gar nicht. Es ginge gar nicht. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, da irgendwie Kinder, die mich um mich rumwuseln und dann irgendwie, also könnte ich nicht. Deswegen habe ich es auch nicht gesucht, deswegen besser für mich und besser für die Kinder.
So. Also du bist nicht so der Kinderfreund, ja? Also
das hat damit nichts zu tun. Ich finde Kinder ganz genau wie Erwachsene und Hunde es gibt ganz bezaubernde Exemplare und es gibt ganz beschissene Nervensägen. So. Und dass ich das Kinder irgendwie per se irgendwie süß und niedlich sehen, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es gibt unfassbar viele, gerade heute irgendwie so wahnsinnig viel, ob die verzogen sind oder was das auch immer ist, irgendwie wahnsinnig viele Nervensägen unter den Kindern. Es gibt aber ganz, ganz, ganz reizende Kinder. Ich habe eine 5-jährige Patentochter, Patenkind, und die ist natürlich ganz reizend. Ne?
Ja, das musst du jetzt auch sagen, ne?
Nee, das muss ich gar nicht sagen. Ich muss ja gar nichts. Das
ja, du darfst alles sagen. Lass uns mal, du hast gerade schon Harburg erwähnt. Also du bist aufgewachsen, gar nicht in Harburg, oder? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Bei deinen Großeltern, ne?
Ja, die,
haben die in Harburg gewohnt?
Ja.
Okay, warum bist du bei deinen Großeltern aufgewachsen?
Weil meine Mutter irgendwie mich bekommen hat als damals, wie man so sagte, uneheliches Kind und sie keine Möglichkeit sah, mich allein aufzuziehen. Und deswegen musste sie zwangsläufig, hat sie nicht gern gemacht, aber musste sie zu ihren Großeltern, weil sie das sonst nicht gepackt hätte. Mhm. Und deswegen haben wir dann auch bis zum sozusagen Tod meiner Großeltern haben wir dann als vierköpfige Familie zusammen gewohnt.
Achso, deine Mutter hat da auch mitgelebt?
Die hat auch mitgelebt, ja.
Okay, und dein Vater spielte da keine Rolle?
Nee, der spielte keine Rolle.
Okay. Erinnerst du dich noch richtig so an deine Kindheit? Also ich finde das so erstaunlich, wenn Menschen Bücher über ihre Kindheit auch schreiben und da so viel erinnern. Ich könnte das überhaupt nicht mehr zusammenbringen. Weißt du noch richtig viele Sachen? Oder entspringt da auch viel der Fantasie?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich lange nicht gelesen, 2012. Das heißt Junge rettet Freund aus Teich. Und das besteht ausschließlich aus Erinnerungen, die ich hatte. Also es gibt da drei Abschnitte. Einmal bin ich 6, einmal bin ich 10, einmal bin ich 14. Und all das, an was ich mich noch erinnere, habe ich da versucht aufzuschreiben. Das ist aber im Verhältnis zu dem, was tatsächlich passiert ist, relativ wenig. Insofern würde ich dir beipflichten, dass die Leute, die irgendwie... Die erzählen, meine erste Erinnerung, da war ich 2,5 und da war Onkel Kurt zu Besuch und so, glaube ich immer alles nicht so richtig. Ja, und vieles von dem, was in den Büchern steht, ich habe mich ja in den ersten Büchern Fleisch und mein Gemüse, Fleckenteufel und eben dem jungen Rettefreund aus Teich sehr viel mit meiner Biografie beschäftigt. Da ist schon einiges wahr, also am meisten war es in Fleisch und mein Gemüse. Mhm. Und der Rest, also die Erinnerungslücken wurden auch fiktionalisiert.
Okay. Ja, das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Wann bist du dann ausgezogen in deine erste eigene Wohnung?
Da war ich 19, glaube ich. 19 oder 20.
Mhm. Wie sah dein Leben damals aus?
Sehr traurig. Ich bin mit 21, habe ich erst Abitur gemacht. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Eigentlich nur 3 Wochen bin ich ausgemustert worden. Und hatte dennoch so, noch die, hatte, hab dann die, den, den großen Traum, habe ich lange Jahre geträumt eines erfolgreichen Pop-Musikers, also gar nicht Sänger, also singen konnte ich nie und so, aber so als Komponist und Produzent. Und ich hatte damals auch zu der Zeit, also wir reden jetzt von 1983, und bekanntermaßen gab es da die Norddeutsche Welle, beziehungsweise die war schon halb am Implodieren. Und so kurz davor habe ich mit einer Band namens Täglich Morde, haben wir irgendwie so einen Wettbewerb gewonnen und ich träumte den Jugendtraum eines Popstars und sah dann um mich herum auch, klappte das und so, dann gab es halt die, dann habe ich im Hamburger Stadtpark aufgetreten und hinter uns war irgendwie, danach kam Markus mit Ich will Spaß und das war, dachte ich, oh, so dahin möchte, da würde ich auch gerne mal hinkommen. Das sind so ganz normale Jugendträume, die jeder hat und so und dann habe ich das auch in den 20ern nahezu ausschließlich betrieben. Also ich war in den 20ern Musiker und hab dann, als ich dann 30 wurde, ist immer noch nichts, sich immer noch nichts Entscheidendes tat, habe ich dann gar nicht mal in so einer Entscheidung am grünen Tisch, dass ich gesagt habe, so jetzt muss ich was anderes, jetzt entscheide ich mich dagegen, aber ich habe irgendwie gespürt, dass das nichts wird und dann hatte ich das Glück, mehr oder weniger zufällig in den Humorbereich zu geraten.
Ja, nochmal zur Musik, bevor wir zu Humor kommen. An der Musikhochschule warst du aber nicht, oder?
Nee, ich habe nur mal diesen Popkurs gemacht, aber das ist an der, also nee. Nee, Hochschule war ich nicht. Und da war ich auch, da wäre ich gar nicht angenommen worden. Ich war ja Flötist und ich war, also fürs Klassische war ich zu schlecht, glaube ich, jetzt einfach mal sagen. Und meine Klavierkenntnisse waren auch zu gering. Man muss ja schon relativ gut schon echt, also man, es wird erwartet eigentlich, dass man, wenn man anfängt mit dem Studium, mit dem Hochschulstudium als Musiker, da musst du schon im Grunde komplett sein. Da musst du schon richtig, richtig gut sein. Mhm. Und als Flötist ist es eh viel schwieriger als Geiger oder so, weil es gibt viel, natürlich viel Geigen im Orchester, aber immer nur 2-3 Flöten und so. Und das ist, bin auch froh, dass nichts geworden ist natürlich. Aber ich war damals schon von der Klassik weg. Also Klassik habe ich gemacht so von 14 bis 18, 19. Dann gab es eine kurze Jazzphase und dann war ich eigentlich bei der Popmusik.
Mhm. Was für Flöten spielst du? Also jetzt hier Blockflöte angefangen, nee, wahrscheinlich?
Ja,
und dann,
ja, das ist wie jeder, ne?
Also ja,
jeder.
Wann hast du Blockflöte angefangen?
Weiß ich nicht, mit 6 oder sowas.
Ja.
Und so, wann man so anfängt, oder 7, weiß ich nicht. Dann gab's ein sehr unerfreuliches Geigenintermezzo von 10 bis 14. Ich war für das Instrument leider überhaupt nicht talentiert. Und dann bin ich aus freien Stücken auf die Querflöte gekommen. Aus freien Stücken, aber sehr stark beeinflusst durch die heute wahrscheinlich nur noch älteren Leuten bekannte Band Jazz Hotel.
Natürlich, also bitte.
Ja, aber irgendwie
viele, das hat meine Kindheit geprägt, um Gottes Willen. Ich kann es kaum noch hören.
Ja, aber viele, es ist, immer ganz erstaunlich, wie wenn man heute 30-Jährige fragt, da gibt es so ein paar nostalgische Sachen, die natürlich jeder kennt, Rolling Stones und Pink Floyd und so. Aber so, Jazz Hotel war ja immer denn also würde ich mal sagen, in historischer Einordnung so B-Liga. Und die Bands, die fallen in, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, durch einen Anderson bin ich an die Flöte gekommen und das habe ich mit großer Leidenschaft betrieben und hatte auch das Glück, dass ich für Holzblasinstrumente generell begabt bin. Es ist ja so, dass man nicht nur eine Grundmusikalität besitzen muss, sondern auch eine spezifische Begabung für ein Instrument. Die einen können halt toll Schlagzeug spielen und die anderen Trompete und eben Geige und ich war halt irgendwie, bin halt so Holzbläser.
Mhm. Jazz Hotel, hat der nicht auch irgendwie auf einem Bein gespielt?
Ja.
Ja, das war der, ne?
Das habe ich mir so abgeguckt. Schön. Mach ich immer noch.
Ja, kannst du auch so Storchen,
ja,
Storchenspiel?
Ja. Im Rahmen meiner begrenzten Yoga-Kenntnisse kann ich auch die Storchenhaltung.
Hast du Yoga-Kenntnisse?
Naja.
Naja?
Marginal.
Machst du Yoga?
Also da möchte ich mich gar nicht, das ist aber so lächerlich wie meine Beweglichkeit ist traurig, da muss ich auch unbedingt dran arbeiten.
Okay. In dem Buch Fleisch aus meinem Gemüse beschreibst du dein Leben als Musiker ja der Tanzkapelle Tiffany's. Also die gab es tatsächlich, ja? Und ihr seid dann auch von Dorf zu Dorf und Goldene Hochzeit so.
Also es ist wirklich, also das Buch ist, das ist jetzt nicht, da ist kaum Fiktion drin. Das ist alles, wie es da steht, ist passiert und ich habe es aufgeschrieben. In einem Ton, der offensichtlich die Leute interessiert hat.
Du hast ja einen außergewöhnlichen Werdegang irgendwie von Tanzkapelle über Telefonwitze dann mit Studio Braun und jetzt eigentlich gefeierter Schriftsteller. Wie ist das für dich? Gerade so auch erfolgreich zu sein als Schriftsteller?
Ja, das ist für mich schon die Krönung, ne? Und das ist eben auch das, was man glücklicherweise betreiben kann, solange man lebt. Es gibt so für den Schriftstellerberuf keine Halbwertszeit. Als Popmusiker hast du halt, ist man halt irgendwann raus. Da kannst du halt, wenn du ganz viel Glück hast und in jungen Jahren sehr, sehr erfolgreich warst, dann kannst du halt jetzt noch irgendwie die als riesige Upmake-Maschinen für Besserverdienende, also U2, Pink Floyd, Rolling Stones, R.E.M. und so, diese ganzen Rock-Dinosaurier, die können halt irgendwie lebenslang ihr Best-of-Programm spielen, aber irgendwie, ich kann mich jetzt an keinen relevanten Song der eben genannten aus den letzten 20 Jahren erinnern. Deswegen lautet mein Satz, Popmusik ist Musik für junge Leute, von jungen Leuten. So. Und ich würde mal sagen, irgendwie auch Billie Eilish, die wird es ab 25, wird sie schwer haben. Da ist das Pop-Gen ist flüchtig wie Kohlensäure. Und als Schriftsteller ist man halt irgendwie, das kann man halt irgendwie, siehe Philip Ross oder so,
machen, bis man 80 ist oder keine Ahnung. Irgendwann sollte man auch aufhören, sonst wird es irgendwann tragisch. Und Humor kann man tendenziell auch lange machen. Man muss sich halt irgendwie, das muss halt irgendwie ein bisschen so dem Alter angepasst sein. So. Aber heute heißt ja eh alles Comedy und was ich mache, hat mit Comedy nichts zu tun. Und da habe ich so meine kleine Nische und da bin ich auch ganz froh darüber. Und ich finde das generell für so ein Berufsleben immer ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, viel zu machen. Ich bin auch mal Theater und Film ab und zu mal und so. Und das ist ja, wenn das jetzt alles scheiße wäre, dann würde ich das, dann könnte man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach mal das, was du kannst, nämlich ein bisschen Flöte spielen und Telefonwitze und Bücher schreiben, aber eigentlich sind die ganzen Sachen, die ich so mache, eigentlich alle ganz gut. Wenn ich das in angemessener Unbescheidenheit so formulieren darf.
Das darfst du, aber es ist doch schön, wenn du die Sachen auch selber gut findest, die du
ja,
machst.
Das ist, nee,
ich glaube, es wäre schlecht, wenn man es nicht.
Ja, nee,
nicht
ich, so bin ja kein, ich bin ja kein Trottel, der jetzt irgendwie an übermäßiger Hybris leidet. Also ich habe schon, bevor irgendwas meine vier Wände verlässt, ne, ein Buch oder irgendein Manuskript oder sowas, sind da wahnsinnig viele Instanzen drüber gegangen. Und wenn irgendjemand zu mir sagen würde, Heinz, also irgendwie Drehbücher schreiben und so, lass mal, dann würde ich es auch lassen. Also das würde ich auch merken, wenn die Leute so komisch so hinter vorgehaltener Hand, jetzt macht er da auch noch das, ne? Also jetzt singt er auch noch und so. Singen würde ich zum Beispiel nicht, weil ich es einfach nicht kann. Und außerdem, das andere ist, dass ich glaube, ich bin eher zu kritisch mit mir. So, das heißt irgendwie, also irgendwas, was so unausgegoren und nicht richtig gut ist, das würde ich gar nicht an die Öffentlichkeit lassen.
Fällt dir das dann schwer, wenn du jetzt so ein Buch geschrieben hast oder irgendwie, zum Beispiel machst du ja gerade einen neuen Podcast, das dann wirklich abzugeben, nicht noch 10-mal drüber zu hören und zu sagen, oh Mann, nee, das ist doch nicht so gut?
Nee, das, also irgendwie, ich bin ja sehr schnell und also wenn ich einen Podcast mache, dann skripte ich das und dann gehe ich da 4-mal drüber. Und dann gehe ich ins Studio und nehme das auf. Ich höre mir das gar nicht an. Ich höre mir das überhaupt nicht an. Ich mache die Spuren fertig, schicke die zur Produktionsfirma und die basteln das zusammen und das war's. Also ich bin ein großer Freund von Effizienz. So und zum Glück irgendwie, ich mache das jetzt ja seit, guck mal, ich bin jetzt 59. Ich mache das seit Anfang 20 und also habe mir da, glaube ich, eine ziemliche, ja, ganz, ganz gute Professionalität so auch angeeignet, dass ich da jetzt nicht irgendwie das alles 50.000, also bei den Büchern, das ist was anderes. Bei den Büchern brauche ich unendlich viele Fassungen, bis das fertig ist. Ne? Da muss jede Formulierung sitzen und da komme ich auch überhaupt nicht irgendwie im ersten Anlauf gute Ergebnisse. Das dauert wirklich lange. Und bei anderen Sachen geht es halt zum Glück schnell. Also es, ja,
wie lange schreibst du an so einem Buch?
Also ich würde mal sagen, so netto immer so ein Jahr. Mhm. Das verteilt sich aber wie bei dem aktuellen Roman gerne mal über 5 Jahre. Also ich habe so bei dem aktuellen Roman, Es ist immer so schön mit dir, habe ich eine erste Fassung geschrieben 2014. Und dann habe ich das liegen lassen. Dann kam ja der Goldene Handschuh und dann kamen noch andere Bücher. Und dann habe ich da vor 2 Jahren mit angefangen zu schreiben. Aber ich habe ja immer zwischendurch noch andere Sachen, die ich machen muss oder machen will. Und deswegen kann ich das... Ich bin ja kein ausschließlicher Schriftsteller, nicht? So, ich bin ja auch oft auf Tour und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, auf die Frage zu antworten, also netto, und das bedeutet aber 7 Tage die Woche, 4 Stunden. Das ist so meine.
Ja, ist ja schon zackig. Ich habe ja schon gesagt, den Podcast habe ich gerade erwähnt, Fenster auf Kipp, die Woche im Faktenkorsett. Ich habe es jetzt, muss ich sagen, weil ich gerade im Urlaub war, 2 Wochen nicht gehört, davor habe ich es gehört. Du hast das vorher einmal die Woche gemacht und jetzt jeden Tag, weil das so erfolgreich war oder weil es dir so viel Spaß macht?
Das ist ja, für mich ist ja gar kein Mehraufwand. Ich mache das ja irgendwie, ich nehme das auf, das sind immer so 15, 16 Minuten und dann wird es ja auf die verschiedenen Tage verteilt, von Samstag bis Freitag jeweils und und die Produktion cuttet das auseinander in 3 Minuten Häppchen. Und am Freitag gibt es dann das gesamte Package. Mhm.
Aber der Mehraufwand ist, ich muss nur so eine kleine Klammer sprechen, aber es gibt keinen Mehraufwand. Und natürlich haben wir das gemacht, weil es irgendwie ganz gut eingeschlagen ist. Und aber durch so ein tägliches 3 Minuten, das mögen die Leute ganz gerne auch mal, weil die meisten Podcasts sind ja so elendlange, ne? Ein Gelaber, 1,5 Stunden oder so.
Ja, danke schön. Pointenlos. Ja. Ist unser Podcast, hast du den eigentlich schon mal gehört?
Nee, das habe ich noch nicht.
Nee. Ja, aber dann
ja, das ist ja,
vielleicht
das,
danach.
Aber das ist ja ein Interview-Podcast, das ist ja was anderes. Ich spreche jetzt von dem Podcast, wo 2 Menschen sich austauschen, was sie die Woche über gemacht haben. Mhm. Oder was sie so erlebt haben und was sie so gerade so denken. Und das ist meistens, finde ich, schon ein bisschen mau.
Ja, meistens hört man es schlicht nicht zu Ende. Also man fängt das vielleicht an, aber so nach 10 Minuten, Viertelstunde reicht es dann, ne?
Genau, und als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, irgendwie, was könnte ich sozusagen dem übersättigten Podcast-Markt irgendwie an origineller Variante hinzufügen? Und da bin ich eben auf diese Idee gekommen. Ich im Gespräch mit mir selber. Der Aufwand ist natürlich beträchtlich, weil es eben nicht, das ist nicht improvisiert, sondern das ist geschrieben, das ist ein richtiges Drehbuch. Und das mache ich jetzt erstmal. Keine Ahnung, wie lange. Das ist jetzt also auch nicht für die Ewigkeit, aber erstmal.
Aber es macht dir Spaß.
Ja.
Ja. Jetzt hast du aber ja dein Buch auch fertig. Am 20. Juli erscheint Es ist immer so schön mit dir. Wovon handelt dein Roman?
Das ist eine Geschichte einer, wie man so heute sagt, einer toxischen Liebe. Eine Liebesgeschichte, wo 2 Menschen verzweifelt versuchen, zueinander zu finden. Das klappt aber nicht. Erzählt aus der Perspektive des Mannes. Und die beiden geraten in einen Strudel der Verzweiflung, der Ohnmacht, des Schweigens. Und es steigert sich dann in paranoid-hysterische Zustände. Und das ist gewissermaßen die Zusammenfassung oder meiner Beobachtungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe. Meine eigenen, aber auch die Beobachtungen bei anderen Leuten. Also diese einerseits die Beziehung, wo man sagt irgendwie, ey Leute, das Leben ist kurz, ihr habt euch nichts zu sagen, ihr habt keinen Sex mehr, ihr langweilt euch miteinander, trennt euch doch. Leute machen es nicht, kennt man ja. Also irgendwie, es geht in die Leidensverlängerung irgendwie über Monate, manchmal Jahre, die Leute kommen irgendwie, schaffen es nicht, weil sie Angst vorm Alleinsein haben, worum auch immer. Das ist die eine Variante, die auch in dem Buch beschrieben ist, weil der Protagonist kommt aus einer solchen Beziehung. Dann trifft er eine Frau, die ihn total ankickt. Ist aber eine, wie man so sagt, eine Drama-Queen. Und er gerät in diesen Sog. Es ist zwischendurch immer wieder, dass er das Gefühl hat, okay, das hat sich, die Plagen, die Mühen, die Ängste, das hat sich gelohnt. Es ist der Durchbruch geschafft. Und dann geht es immer nur noch tiefer abwärts. Diese Geschichte, das ist die Hauptgeschichte und nebenbei wird erzählt. Ich wurde öfter mal gefragt, ob ich nicht ein zweites Fleisch und mein Gemüse mal schreiben möchte. Das wollte ich nicht, weil das Thema ist ja durch mit der Tanzmusik, aber eben die ganzen anderen Sachen, von denen ich schon berichtet habe, die sind erschienen mir durchaus aufschreibenswert. Der Typ, der Protagonist, ist jemand, der ähnlich wie bei mir, also etwas anders, so dachte er, wird Popstar, schafft das und hat das dann aber irgendwie nicht hinbekommen, wie ganz viele sich hinbekommen. Und hat dann mit 30, 32 hat er dann gesagt, okay, das wird nichts. Hat er ein kleines Tonstudio aufgemacht, wo er Audioaufnahmen macht, also Hörspiele und Hörbücher und Podcasts und so Kram. Und ich habe also erzählt sozusagen diese Geschichte, dieses gescheiterten Popmusikers. Und die Frau ist Schauspielerin. Und auch eine Ende 20, die es auch noch nicht hinbekommen hat. Und die Erfahrung ist, ich habe ja sehr viel mit Schauspiel doch zu tun gehabt, sei es Theater, Film, Fernsehen. Wenn man es bis da nicht geschafft hat, wird es sehr, sehr eng. Ne? Mhm. Also auch für Schauspiel gilt irgendwie, die späten Durchbrüche sind one in a million.
Ja. Wie bist du darauf gekommen, so ein Beziehungsdrama zu schreiben? Hat das was mit dir zu tun?
Klar, dass
sich nicht trennen können,
ja, klar.
Aneinander also, festhalten.
Also es ist so, es gibt mal einen schönen Satz, man sollte nur über Sachen schreiben, von denen man was versteht, Ahnung hat oder selbst erlebt hat. Ne? Und in dem Fall ist das die Summe aus, naja, also keine Ahnung, wie viele Beziehungen ich hatte in meinem Leben, 6 oder so, 5, 6, 7. Und einige sind nach dem Muster gelaufen, also große Verzweiflung und irgendwie und eine ständige Angst davor, dass wenn mal kein Anruf kommt oder keine später denn SMS oder was, da ist immer sofort hysterische Befürchtung, die ganze Beziehung könnte jetzt zu Ende sein oder so, oder was man so an dunklen Dramen mit sich selber ausmacht, also an Eifersucht und an dass man dem nicht genügen, dass man dem Partner nicht genügen kann und dass man verlassen wird und so, also die sozusagen diese dunkle Seite der Beziehung, die das war mir gelegen, das aufzuschreiben.
Du lebst alleine, ganz alleine oder mit Tier oder so? Ich glaube, ich habe eine Katze gehört in deinem Podcast, kann das sein?
Um Gottes Willen, nein.
Wieso um Gottes Willen?
Nein, nichts gegen Katzen, nichts gegen Hunde, nichts gegen Meerschweinchen, auch nichts gegen Fische. Aber also für mich bei meinem doch irgendwie etwas, also unstetes Leben ist ja auch Quatsch, aber ich bin dann wirklich, wenn dann irgendwann der Tourbetrieb wieder losgeht, bin ich auch relativ viel unterwegs. Und das wäre mir einfach zu anstrengend, dann immer Sitter zu suchen. Mhm. Wäre für mich ein Hund, käme für mich ein Hund in Frage. Man sagt ja immer so, es gibt so Katzen- und Hundetypen und so. Es gibt vielleicht auch Fischtypen. Das vermag ich nicht zu beurteilen.
Ich kenne keine Fischtypen.
Siegfried und Roy waren ja nun Tigertypen, so.
Mag man meinen.
Außerdem gehen wir ab und zu mit Heinzi spazieren.
Ja, genau. Genau, das,
Hier die Rennsalami von Sascha, genau. Ne? Wärst du auch so ein Rennsalami-Typ oder eher ein richtiger Hund?
Och, ich finde den Hund von Sascha schon ganz, ganz, ganz bezaubernd. Würde mich da aber auch nicht festlegen wollen, aber irgendwie, wenn es zu groß wird, irgendwie ist mir das, muss man sowieso auf dem Land wohnen. Das kann man hier in der Stadt, so ein Riesenhund.
Ja. Aber du lebst in Altona oder Schanze? Wo wohnst du?
Ja, so zwischen Schanze und Kiez. Mhm. Da, also Altona Nord offiziell.
Altona Nord, okay. Ich habe gehört, du hast gerade gefastet. Machst du das öfter?
Ja, ich bin auch gerade wieder dabei, tatsächlich.
Du bist gerade wieder dabei? Ach, ich dachte, das wäre mal vorbei jetzt.
Nee, das muss ich regelmäßig machen, weil mein Leben gerne ein bisschen aus dem Ruder gerät, sprich ich sauf zu viel und bei mir ist dann halt abends Party for One mit mehreren Tellern Bolognese und das und wenn man dann ich habe gerade irgendwie im Sommer irgendwie ist mir immer zu heiß zum Laufen und mache ich viel zu wenig Sport und setze dann auch entsprechend an und deswegen muss ich halt immer gegenhalten und das ist habe ich mal so vor 30 Jahren für mich entdeckt, die Fasterei. Und kann nur sagen, tut mir gut. Ich würde ja auch nicht würde damit jetzt nicht missionieren. Das müssen alle machen oder so, aber für mich ist das eine gute Sache und das ist insgesamt auch gut. Weil dieser Zustand des 24 Stunden am Tag irgendwie essen können und die meisten machen es ja auch, der ist gar nicht in der Biologie vorgesehen. In der Biologie ist nämlich vorgesehen, dass man längere Zeit mal nichts isst. Also das Programm stammt ja noch aus der Steinzeit, nicht wahr?
Das weiß ich nicht. Ich habe einmal in meinem Leben gefasst und ich fand das so unglaublich schwer.
Ja, wenn du müsstest, würdest du es ja auch machen. Die Leute waren nie gesünder als in der Nachkriegszeit. Ist so.
Oh, ich weiß nicht, also Fasten, nee. Aber du tust das schon so, um also nicht nur zum Entgiften, sondern auch um Gewicht zu verlieren, ja?
Ja, man will ja irgendwie, ach, guck mal, Heinz Strunk, der ist aber hat aber einen schönen Bauch gekriegt. Naja, ist auch schon, darf er auch, er ist schon älter, da habe ich keinen Bock drauf.
Nee, könnte dir das nicht egal sein?
Nee, 0,0, also weniger ist, kann mir nichts egal sein. Das ist für mich das irgendwie, also in Shape bleiben, ey, möchte ich bitte.
Und das ist dir aber wichtig für deinen Körper und nicht, weil die anderen Leute.
Nee, das ist mir wichtig und ich würde mich denn gar nicht mehr unter Leute trauen, wenn ich irgendwie jetzt so voll verquollen und angeschwabbelt da irgendwie die Gegend latschen würde, da hätte ich keinen Bock drauf. Das würde ich mich von mir selber ekeln und das gilt es dazu vermeiden. Wie die Leute mich sehen irgendwie, das ist ja noch eine andere Sache. Aber ich muss mir selber gefallen.
Mhm, klar.
Jeder, das gilt ja für jeden. Jeder muss sich selbst gefallen. Ja, genau, Punkt.
Wie hast du jetzt die Pandemiezeit verlebt? Auftritte sind ja weggefallen. Dein Buch war ja wahrscheinlich auch schon relativ fertig,
Nee, es war nicht fertig, außerdem habe ich noch eine Novelle geschrieben in der Zeit. und diverse andere Sachen gemacht. Also ich würde mal sagen, gelangweilt habe ich mich nicht. Ich habe das optimal genutzt für mich. Hatte auch das Glück, dass ich in so einer Situation bin, dass ich das eben auch nutzen konnte. Nicht? Also für viele, die quasi vom Live-Betrieb leben, für die ist ja wirklich alles weggebrochen. Mhm. Und oder Leute, so Schauspieler oder so, die oder auch Leute die insgesamt im Theater. Naja, alle Branchen ist ja bekannt, wer am meisten darunter gelitten hat. Und ich habe dann einfach so umgesattelt. Also ich habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich irgendwie auf unbegrenzte Zeit nichts zu tun. Das war ja auch irgendwie, sagen wir mal, im März 2020 oder April war es ja überhaupt nicht absehbar, wie lange das dauern würde.
Ja.
Und zwar kein Mensch hat ja geahnt, dass es einen Impfstoff gibt jetzt schon. Und so weiter. Nö, ich habe das ganz gut genutzt, sonst wäre ich auch irgendwie, sonst wäre ich ganz schlecht drauf gekommen. Also wenn ich jetzt so nur zu Hause Däumchen drehen, das kann ich überhaupt nicht.
Mhm. Guckst ja gerne Trash-TV, ne? In deiner Freizeit sozusagen.
Ja, ja, ist aber also auch weniger geworden. Ich gucke also
die Wollnys, ja, die erwähnst du ja. Aber immer wieder, ne?
Ja, die Wollnys sind auch die Größten. Also muss ich sagen, also Silvia, ne? Die Familie ist natürlich auch top, aber die Silvia Wollny, das ist richtig, was die da raushaut, das ist, die hat ja so unfreiwillig, hat die ja so, bringt die ja so Sachen. Die ist das Deutsche nicht so richtig mächtig. Und verdreht denn so Sachen oder kreiert komplett neue, völlig wahnsinnige Formulierungen. Und das ist so lustig, dass ich da, die wollen es immer gucken. Aber das, insgesamt ist es ein bisschen weniger geworden. Das ist mir auch so trist, diese Fernsehguckerei.
Da würde ich, glaube ich, schlecht drauf kommen, ja, wenn ich irgendwie so ständig Trash-TV gucken würde. Nee. Was ist dein Lieblingsspruch von Silvia Wollny?
Ich drehe am Kabel, ich könnte literweise Wandfarbe saufen. Versteht man nicht, ne?
Das ist was.
Ja, das ist ja das Gute. Das ist Silvia Wollny, ne? Die hat's drauf.
Ja, offensichtlich. Auf deiner Homepage habe ich gelesen, so eine Liste mit Projekten, eine Riesenliste, was du wann machst. Aha. Und die schließt irgendwie mit 2029 und deinem Eintrag endlich Rentner.
Ach so, ja, also das ist ein bisschen älter. Ja, aber ungefähr so, dass das ist durchaus ernst gemeint. Also ich finde das auch so eine gewisse Planungssicherheit auch ganz schön, zumindest was die Buchprojekte angeht. Das kann ich mir selber aussuchen. Filme und so, da ist man ja immer abhängig von den Finanziers. Da hat man ja nur bedingt Einfluss drauf, ob das überhaupt realisiert wird. Und was die Bücher betrifft, das ist ganz gut durchgetaktet. Und meine Touren kann ich mir auch aussuchen, wie ich das mache. Also es gibt sozusagen den einen Bereich, wo ich komplett unabhängig bin und alles selbst entscheiden kann. Und in einem anderen Bereich, irgendwie auch mit Studio Braun oder so, gibt es ja auch immer noch, darf man nicht vergessen, ob es nochmal ein Theaterstück gibt oder ob wir nochmal sonst was machen oder wie gesagt Filme und so oder Musik. Vielleicht mache ich auch nochmal wieder Musik. Das ist dann so ein bisschen davon abhängig, ob es auch erfolgreich wird. Mhm. Also so komplette Rohrkrepierer, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Kannst du dir denn vorstellen, wirklich dann aufzuhören?
Natürlich gar nicht. Das ist so wie Helmut Schmidt konnte man sich auch nicht vorstellen als Kleingärtner. Ne? Also das ist auch so ein bisschen, das ist so Fluch und Segen. Ne? Also einerseits ist das ja ganz schön, dass man nicht dieses komische Seniorenrentner nichts mehr machen Dings, dass es das gar nicht gibt für einen. Andererseits ist eben auch besteht die Gefahr halt da, dass man sich so gar nicht entspannen kann und dass man so manisch so arbeiten bis man tot umfällt. Also eigentlich gilt es für mich so, für meine seelische Hygiene, so ein bisschen so ein Maß zu finden, auch mal locker zu lassen. Also ich bin jemand, der Schwierigkeiten damit hat, locker zu lassen.
Mhm. Aber so ein Plan, wie manche den haben, dein Freund Sascha zum Beispiel, ich will weg, irgendwann bin ich weg, das hast du nicht.
Nee, habe ich nicht. Also nicht, dass ich das, was dagegen hätte, auch mal jetzt irgendwie. Also ich fahre, also jetzt ein paar Jahre nicht, aber oder zwei Jahre nicht, aber ich bin immer ganz gerne im Winter auf die Kanaren. So. Aber dann auch immer nur so zwei, drei Wochen.
Mhm.
Also für mich wäre das vielleicht für 6 Wochen was. Ich bin auch so, ich bin ganz froh über die Jahreszeiten in Deutschland. Ich finde das gar nicht bedrückend. Also der Winter wird immer generell ein bisschen lang, ne? So, also im Februar reicht es dann auch mal irgendwann oder im März. Aber das kann man ja dann so einrichten, dann kann man ja auch irgendwie ins Warme fahren.
Naja, Winter haben wir ja so richtig auch nicht mehr, ne? Wäre schön, wenn man mal wieder das
naja,
so
einen also richtigen Winter war, hätte. Dieser Winter war
obwohl, der war gut.
Ne?
Der
also war gut, so ja. Sehr, sehr lange.
Ja, ne? Aber der also, war schön. Da hatten wir auch mal richtig Winter ja. Und Schnee und
genau.
Schlittenfahren und sowas.
Genau, und das, also ich bin da mit Jahreszeiten groß geworden. Also ich könnte das gar nicht irgendwie am Äquator und jeden Tag 28 Grad das irgendwie fertig machen. Oder muss ja nicht gleich der Äquator sein. Also, aber so gemäßigteres Ding, weil ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht, wenn Sascha dann irgendwann auf Mallorca weilt oder auf Ibiza oder so, dann lädt er mich sicher mal ein und dann bleibe ich da mal irgendwie und dann kann ich mir auch überlegen, ob ich da mir sozusagen einen Art Zweitwohnsitz oder so mir da ja. Zulege.
Ja, Sascha macht gerade hier seine Buchführung. Der hört das gar nicht. hier Multitasking. Was steht denn jetzt so in der nächsten Zeit bei dir an? Also machst deinen Podcast weiter, jetzt kommt dein Buch raus und was ist da noch geplant?
Ein Musikprojekt, das heißt Pierre Panade. Und es geht darum, das ist eine Mischung aus Doku und Fiction. Es geht darum, dass ein etwas älterer Typ, also ich jetzt in dem Fall, aus seiner Tanzband rausfliegt, in Notwehr gewissermaßen versucht, am Ballermann, wenn er denn wieder aufhört, aber das wird ja auch das wird der Fall sein, mit selbst komponierten Songs beinahe in die Erde zu kriegen. Das ist ein Projekt, was wahrscheinlich auf eine Miniserie hinausläuft. Ich habe auch eine Firma, die sich des Stoffes angenommen hat. Und ich würde mal sagen, da sind die Aussichten, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich kann es nicht alleine entscheiden, aber die liegen mittlerweile bei 50%, dass es was wird. Dann haben wir noch mit Fraktus, also Studio Braun, gibt es noch einen, haben wir im Auftrag von Sky eine Serie entwickelt und haben noch Geld für bekommen und so. Und dann haben wir das ein Jahr geschrieben. Und dann hat Sky noch ein Dreivierteljahr gebraucht, um das zu prüfen und letztendlich abzusagen. Und jetzt versuchen wir das irgendwie bei Netflix oder in der Mediathek oder so. Das wären so zwei Sachen, die so konkret anliegen. Und ansonsten am 4. Dezember ist Premiere von unserem nächsten Theaterstück am Schauspielhaus. Mhm. Auch wieder mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Und ab 5. Dezember geht mein Live-Betrieb wieder los. Das heißt, dass ich erstmal den zweiten Teil meiner unterbrochenen Tournee, meines letzten Programms nach Notar zu Bett fortsetze, bis ich dann am 3. März mit dem Roman weitermache. Und ich habe jetzt nur eine einzige Lesung in der Elbphilharmonie am 13. September mit dem Roman. Und ansonsten kann ich ja bis dahin vielleicht an meiner Beweglichkeit arbeiten. So, und an meiner Kondition.
Yoga ist das
ja,
Stichwort.
Das wäre ein schönes Ziel, wirklich. Ganz im Ernst.
Yoga machen.
Ja, ich war mal in so einer Männer-Yoga-Gruppe, die hat jetzt ja auch, musste ja auch dicht machen und so, lief online weiter, habe ich nicht mitgemacht, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt ab August zumindest wöchentlich zu betreiben. Eigentlich irgendwie wäre das Ziel, das täglich hinzubekommen. Ne? Man fühlt sich einfach so viel wohler. Das ist verrückt mit dem Yoga. Aber es ist natürlich, also da fehlt es mir dann irgendwie, ich hab's ja mit Selbstdisziplin ganz gut, aber was das betrifft, da tue ich mich auch schwer.
Jeden Tag ist auch hart, ne?
Ja, jeden Tag, ja, viermal die Woche würde ja auch reichen, ne? Aber das muss man dann auch machen.
Dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg.
Ja, danke schön.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.